Das ist eine paradigmatische Situation. In einem Gerichtssaal wird Demokratie gefeiert.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich. Macht, toxic shit oder heißer Scheiß? Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe meines Podcasts. Und euch alle hat heute ein bisschen eine andere Bedeutung als üblich, denn ich sitze hier in einem Tango-Saal mit Publikum. Ich sitze hier nicht alleine und mein Gast sitzt auch bei mir. Wir legen aber heute, keine Panik, keine flotte Sohle hier aufs Tango-Parkett, sondern ich wollte euch nur ganz kurz erklären, warum der Sound heute vielleicht ein bisschen anders ist. Oder jetzt kommt schon der erste Insider-Gag. Wir vielleicht zwischendrin eine Flasche umfallen hören oder die Kaffeemaschine. So, aber warum sitze ich jetzt hier und mit wem sitze ich hier? Ihr erinnert euch vielleicht an mein Weihnachtsgeschenk, das ich mit meinem Gast für euch eingepackt und unter den Weihnachtsbaum gelegt habe. Und am Ende dieser Episode hatten wir noch eine weitere kleine Überraschung für euch. Und heute ist es soweit. Heute packen wir Überraschung Nummer 2 aus. Mit mir sitzt natürlich Herr Dr. Modler hier im Tango-Saal. Und es ist vor, ich glaube, 2 Tagen, vorgestern, sein neues Buch erschienen. Und ich habe das große Vergnügen, dass ich es nicht nur vorab lesen durfte, sondern ich darf als Erste hier im Podcast mit ihm drüber sprechen. Lieber Herr Dr. Modler, ich freue mich riesig, dass wir hier heute sitzen. Und um beim Tango-Thema zu bleiben, das ist ja jetzt schon unser 6. Tänzchen, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe.
Ich habe gar nicht angefangen, das zu zählen, Frau Bayrich. Ich stelle mir eine offene Zukunft vor.
Ja, ich auch. Ich auch. Und ich glaube, wir haben auch noch so ein paar Themen, die wir hinterher abarbeiten können. So, das Schöne ist natürlich, ich glaube wirklich, so ein 5 oder 6 müssen es gewesen sein, das Vorstellungsgesumse können wir uns heute komplett sparen. Wir können direkt einsteigen. Auch alle, die hier sind, kennen Sie natürlich bestens. Und deswegen lassen wir uns einfach gleich über das Buch sprechen. Und ich bin ganz ehrlich, Sie haben mich mit dem Titel komplett auf den falschen Fuß erwischt. Bin ich ganz ehrlich. Und ich habe was ganz anderes erwartet. Ich habe so ein bisschen erwartet, dass ich Tipps bekomme, wie ich mich möglicherweise, wahrscheinlich vor allem vertikal, kommunizierter Machtausübung entgegenstelle. Ich habe ein bisschen damit gerechnet, dass es vielleicht ein paar der von mir sehr verehrten spitzen, chirurgisch präzise politischen Analysen gibt. Dem war aber nicht so. Und ich würde jetzt gern kurz einen Test mit dem Publikum machen, ob das anderen auch so geht. Ich gebe euch mal 2, 3 Sekündchen. Welche Wortkombination oder welche Emotion habt ihr, wenn ihr das Wort Macht hört? Einfach mal so 2, 3 Sekunden in euch reinhorchen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, und ihr, die ihr jetzt dann den Podcast hört, bitte auch, könnt mir sehr gut vorstellen, dass die meisten so Begriffe im Kopf hatten wie Machthunger, Machtgier, vielleicht Machtspiel, Machtkampf, vielleicht sogar Dinge wie Siegesmacht, Streitmacht, Wehrmacht, hoffentlich nicht. Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wer hat jetzt eher so in diese Richtung? Einfach mal Hand hoch. Wir haben alle schon das Buch gelesen. Das zählt nicht. Aber ich glaube, man hat in erster Linie nicht zum Beispiel, jetzt wir Juristen vielleicht, Vollmacht im Kopf, Macht der Stimme, Macht der Worte, Macht der Liebe, Gestaltungsmacht. Und da hatten sie mich wirklich auf dem falschen Dampfer erwischt. Es hat sich dann im Buch für mich aber sehr, sehr schnell erschlossen. Und ich glaube, den Lauschern da draußen, die vielleicht das Buch noch nicht gelesen haben, wird es ähnlich gehen. Herr Modler, woher kommt, dass wir ganz häufig, außer das Publikum, das das Buch schon gelesen hat, ihr habt mir jetzt echt den Gag versaut, ne? Alle haben es schon gelesen. Woher kommt, dass wir Macht so negativ konnotieren?
Naja, das ist ein verbreitetes Phänomen. Zumindest in Deutschland ist es so. Es ist nicht in allen Ländern so. Also wenn Sie in den USA über Macht reden, dann geht es um Power und Power ist in der Regel total positiv besetzt. wenn Sie bei uns über Macht reden, dann haben Sie sofort die Einwände parat. Könnte man sprachlich auch nochmal viel dazu sagen, aber kulturell und vor allem geschichtlich habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass unsere Bereitschaft, Macht sofort negativ zu konnotieren, das liegt natürlich an unserer Geschichte. Also wir sind nun mal ein Land, das zutiefst geprägt worden ist von der Erfahrung des Nationalsozialismus. Der Nationalsozialismus war ein einziger, riesiger, systemgewordener Machtmissbrauch. Da ist Macht verherrlicht worden, da ist eine einzelne Person gottgleich behandelt worden. Es ist permanent über Macht geredet worden, aber immer im Sinn von Machtmissbrauch. Und es ist ja jetzt nun auch nicht so, dass die Leute, die fähig zu einem reflektierten Nachdenken sind, dass die während des Nationalsozialismus irgendwann mal aus eigener Erkenntnis den Schluss gezogen hätten, okay, wir müssen das jetzt mal beenden. Es gab solche Leute, ja, die sind dann umgebracht worden oder ins Exil geschickt, aber so eine große geistige Erkenntnis, Schluss jetzt damit, ist nicht eingetreten, sondern es waren fremde Mächte, die den Deutschen ermöglicht haben, damit zu brechen. Also eine ganz massive Machtanwendung externer Seite. Und sowohl dieses System des Machtmissbrauchs wie auch die Erfahrung, dass man es aus eigener Kraft nicht schafft, dass da eine externe Macht es einem erstmal machen muss, haben dazu geführt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg alles, was mit Macht zu tun hatte, von Intellektuellen deutscher Zunge eher mit spitzen Fingern angefasst worden ist. Also man hat da gerne so seine ironischen Witze drüber gemacht, man hat da so gerne seine Sortisen drüber gemacht, super geistreiche Distanzierungen und nebenbei immer wieder Machtanwendung, fahrlässig finde ich, aber so ist es nun mal gewesen, Machtanwendung einfach gleichgesetzt mit Machtmissbrauch. Und deswegen entsteht jetzt so diese abträgliche gedankliche Soße, in der dann Machtphänomene betrachtet werden. Es fliegt uns ja zurzeit um die Ohren.
Aber hallo.
Also diese Selbstdistanzierung von Machtfragen fliegt uns ja auf brutalste Weise um die Ohren von allen möglichen Seiten. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt alles werden wird.
Ja, dann bin ich auch gespannt, bin da auch ein bisschen in Sorge. Was ich aber spannend finde bei der Tatsache, dass alle außer dem Publikum hier Macht negativ assoziieren, ist ja, dass dabei ganz vergessen wird, dass wir tagtäglich mit Machtanwendung zu tun haben, und zwar im Alltag. Und da gibt's eine Fülle von Situationen, da begeben wir uns selbst in den Machtbereich anderer, und zwar freiwillig. Vielleicht nicht immer gern, aber doch freiwillig. Und das hat man immer gar nicht so vor Augen. Und Sie haben da ein paar ganz bezaubernde Beispiele dafür geliefert. Und die würde ich jetzt gerne mit meinen Lauschern teilen. Hm. Was sind denn das für kleine Machtsituationen, an die wir immer gar nicht denken?
Naja, also ich würde mal sagen, um mit Foucault zu sprechen, wir leben in einem Meer von Machtanwendung. Es gibt überhaupt keine Alltagssituationen, die nicht privat genauso wie öffentlich, die nicht mit Machtanwendung zu tun haben. Also ich hab heute Morgen hier drüben auf der anderen Straßenseite ist ein Hotel, keine Zeit mehr gehabt, daheim zu frühstücken, bin ich ins Hotel zum Frühstück gegangen, sitze also im Frühstücksraum und hätte gern einen Kaffee. Kommt aber niemand, der mir den Kaffee bringt. Dann gucke ich mich um, gibt's da irgendwo eine Bedienung, die mir vielleicht einen Kaffee bringen könnte? Ja, es gibt eine, nähert sich mir, guckt mich aber nicht an, läuft an mir vorbei. Dann kommt die nächste, ich versuche da irgendwie mich bemerkbar zu machen, Handzeichen, ja, nee, sie ignoriert mich wieder, läuft an mir vorbei. Das ist eine ganz klare, kleine Machtminiatur, weil ich bin nun mal drauf, ich kenne mich da nicht aus, ich bin drauf angewiesen, dass mir da jemand zur Hand geht und mir da irgendwas bringt, was ich dringend brauche. Jetzt versuche ich mich da bemerken, aber ich werde weiter ignoriert. Ich meine, wir kennen ja alle diese Situation. Du hast jetzt gerade gegessen im Restaurant, du willst zahlen. Ja, aber die Kellnerin oder der Kellner laufen halt an dir vorbei. Ja? Also dieses Bedürfnis, bitte schenk mir doch mal diesen Blick und verstehe, dass du mir jetzt was liefern musst. Wir würden vielleicht sagen, das ist halt so eine Service-Situation, aber in Wirklichkeit sind viele dieser Service-Situationen nichts anderes als so kleine alltägliche Machtdeals, die permanent stattfinden. Ich bin heute Morgen mit der Tram gekommen, da steigen sie ein. Sie kennen die Fahrerin oder den Fahrer nicht. Wieso können Sie davon ausgehen, dass dieser Typ oder diese Frau Sie da jetzt irgendwie einigermaßen sicher ans Ziel bringt? Woher wissen Sie, dass die nicht unterwegs stehen bleibt, weil sie hat so viel Stress, sie hat sich jetzt angewöhnt, einmal in der Stunde muss sie ihre kleinen Yoga-Übungen machen. Macht sie aber nicht, weil sie einer Aufgabe gehorcht, einem Kanon gehorcht, einem Kodex gehorcht, der zu ihrer Aufgabe gehört, und das übt sie jetzt aus. Und so komme ich dann also von Punkt A zu Punkt B. Ich überlasse mich jemandem, vertraue darauf, dass die das professionell macht, steige aus, bin froh, dass ich da pünktlich ankam und habe nicht kapiert, dass das jetzt gerade wieder so eine kleine alltägliche Machterfahrung war. Und aus lauter solchen gelingenden kleinen Machtanwendungen ist unser Alltag zusammengesetzt. Wir denken da ja gar nicht mehr drüber nach. Wir denken dann über die Situation an sich nach, wenn was schief läuft. Und das ist aber seltener der Fall als die vielen, vielen Fälle, in denen es nicht schief läuft, die sozusagen geräuschlos und selbstverständlich uns durch den Alltag helfen. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, wenn wir von Macht sprechen, dass wir dann in der Regel nicht von gelingender Machtanwendung reden, die es eben millionenfach auch gibt.
Ja, ich fand die Bezeichnung ganz schön, die Sie auch im Buch gefunden haben. Im Alltag gehen wir ganz oft Deals ein über Macht und Ohnmacht. Und ich fand auch noch ein paar andere Beispiele sehr gut. Friseur.
Ja.
Friseur, legit. Was nicht dabei stand, das war das Erste, was mir eingefallen ist. Und das hat bei mir aber ganz viel mit Ohnmacht zu tun. Zahnarzt.
Ja, ja, klar, natürlich. Diese ganzen ärztlichen Situationen, wo sie ja gar nicht das Know-how haben, um beurteilen zu können, was da jetzt mit ihnen gerade passiert. Und dann tut ihnen was weh oder sie wollen da was ändern. Und dann liefern sie sich jemandem aus. Und zwar völlig freiwillig. Sie müssen es ja nicht machen. Okay, aber jetzt haben sie Zahnweh. So, jetzt gehen sie zum Zahnarzt. Dann liegen sie da auf so einem komischen Gestell, machen den Kopf nach hinten. Sie können ja gar nicht sehen, was der da drin macht. Der fummelt da irgendwas da drin rum und sie können nur hoffen, hoffentlich macht das richtig. Und wenn er es richtig macht, sind sie froh. Dankbar, dass der das jetzt da gut gemacht hat. Wenn er den falschen Zahn erwischt hat oder gar nicht den Herd der Entzündung entfernt hat, dann regt es sich natürlich auf. In vielen Fällen funktioniert es aber. Ja, und so gehen wir eben durch unseren Alltag. Ich meine, die allererste, nachdrücklichste und umfassendste Machtausübung, die am Anfang unser aller Leben war, ist natürlich die Erfahrung, Sie sind geboren worden und dann sind Sie von der Frau, die Sie geboren hat, und von dem innersten familiären Umfeld total abhängig. Da ist so ein kleines Wesen, das ist völlig ausgeliefert und kann aus eigener Kraft praktisch nichts machen. Es muss ernährt werden, es muss gewärmt werden, es muss geschützt werden. Es ist eine göttliche Macht, die diese Mutter gegenüber ihrem Baby hat. Und es kommt auch vor, dass diese Macht missbraucht wird. Bis hin zur Kindstötung. Kommt vor, sind aber extrem seltene Fälle. In den allermeisten Fällen wird dieses Kind beschützt, wird die Macht, die ihm gegenüber objektiv vorhanden ist, in einer guten, sorgenden Weise ausgeübt. Und so soll es auch sein.
Da muss ich an der Stelle, wo sitzt du denn da, sitze? Meine Mama einmal Danke sagen. Die sitzt nämlich heute auch da. Ist nämlich, Mama ist ein Modler-Fan.
Ja.
Was ich an den Beispielen so spannend finde, ist, dass das weder Tätigkeiten noch Personen sind, die man vielleicht beim ersten kurzen Nachdenken beim Thema Macht im Kopf hat. Also weder von der Tätigkeit an sich, noch von dem Rang, den diese Person vielleicht hat. Weil ich glaube, die meisten, wenn du sagst, nenn mir mal Personen, die Macht haben, da kommen immer die gleichen. Dann kommen wahrscheinlich Spitzenpolitiker, Staatsoberhäupter, dann kommt vielleicht, ja, Trump, Musk,
ja,
whatever, vielleicht noch Bezos. Und
aber Frau Bayrich, so halten wir uns das Thema vom Leib.
Exakt.
Genau damit halten wir es uns vom Leib. Also wir tun so, als hätten wir nichts mit Macht zu tun, wenden aber selbst Macht laufend an. Also sie gehen in die Bäckerei und wollen ein Brötchen kaufen und dann drängelt sich jemand vor und die Verkäuferin in der Bäckerei gibt dem, der sich vorgedrängelt hat, als erster das Brötchen. Sofort schlechte Stimmung.
Aber das geht ja auch
Leute auf 180, gibt die ersten Beschwerden und wer ist denn dann schuld daran, dass da schlechte Stimmung entsteht? Ja, muss man leider sagen, die Verkäuferin. weil die Verkäuferin offensichtlich die Größe ihrer Rolle und die Verpflichtungen, die diese Rolle mit sich bringt, vielleicht gar nicht verstanden hat. Sie hat vielleicht gedacht, mein Job ist nur Brötchen verkaufen. In Wirklichkeit ist ihre Aufgabe viel größer. Die ist nicht nur dafür da, die Brötchen zu verkaufen, die ist auch dafür da, die kommunikative Ordnung in diesem Verkaufsvorgang zu überwachen. Und wenn da die Regeln nicht eingehalten werden, weil sich halt jemand vordrängelt oder irgendwas weiß ich, was der da macht, ja, so. Und dann ist sie die Instanz, die da so eine Mikropolizeiverantwortung hat. Weil Polizei, das Wort Polizei kommt ja sogar ursprünglich von genau diesen Mikroordnungen im Alltag. Hat ja später einen uniformierten Aspekt gekriegt. Und wenn sie also diese Rollenpflichten zu einer spezifischen Machtanwendung, zur Durchsetzung dieser kleinen Ordnung in der Warteschlange, wenn sie die nicht wahrnimmt, dann öffnet man den Vordränglern Tür und Tor. Und das können sie jetzt problemlos auf die ganz große politische Ebene hochziehen. Aber in diesen Mikrosituationen fängt es halt tatsächlich an.
Und das fand ich so eine spannende Erkenntnis, die Sie in dem Buch oder mit dem Buch transportieren, dass die Frage von Macht, Machtanwendung eben keine Frage der Ebene ist, sondern eine situative Frage. Also es geht nicht darum, dass das nun die Vorgesetzten sind, sondern jeder auf seiner Ebene muss erkennen, welche Rolle er hat, die annehmen und dann entsprechend eben seine Macht anwenden oder ausüben. Und das fand ich ganz spannend. Und ich glaube, das ist so eine der zentralen Botschaften in dem Buch. Herr Modler, ich setze mal voraus, dass alle, die jetzt zuhören und auch alle, die hier sind, den Unterschied zwischen horizontaler und vertikaler Kommunikation kennen, zwischen Move Talk, Basic Talk, High Talk. Deswegen gehen wir da jetzt gar nicht mehr in der Tiefe drauf ein. Ich verlinke vorsichtshalber nochmal unsere anderen Episoden. Aber ich würde mal vermuten, dass es einem der beiden Kommunikationssysteme wahrscheinlich ein bisschen leichter fällt, sich dem Thema Macht zu äußern. Auch wenn ich mal klarstelle, keines der Systeme ist ja besser oder schlechter, haben alle ihre Vor- und Nachteile. Aber ist das so, dass ein System ein bisschen besser damit klarkommt?
Wenn man, das finde ich jetzt schon nochmal eine sprachliche Differenzierung. Zuerst haben Sie gefragt, es fällt dem einen System leichter, sich dazu zu äußern. Und die andere Frage ist, kommen die damit klar? Das ist ein Unterschied, ist ein wichtiger Unterschied, weil in dem vertikalen System, das nun mal ein großes Interesse an Rangfragen hat, liegt es eigentlich auf der Hand, dass es denen sehr wahrscheinlich leichter fällt, sich zu Machtfragen zu äußern. Also die Vertikale identifizieren Macht mit der Rolle. Also du bist der Geschäftsführer oder der Azubi im dritten Lehrjahr, dann ist für den Azubi im dritten Lehrjahr völlig klar, ja, im dritten Lehrjahr kannst du denen im ersten Lehrjahr sagen, wo es lang geht. Das erwarten die im ersten Lehrjahr sogar, ja, sind sogar dankbar, wenn der im dritten Lehrjahr sagt, hör zu, das machst du so und nicht so. So, okay, das fällt also, Macht ist für Leute im vertikalen System nicht nur selbstverständlich mit der Rolle verbunden, sondern sie finden das ein tolles Thema. Also Leute aus dem vertikalen System finden es attraktiv. Während im horizontalen System ist es überhaupt nicht so. Das horizontale System setzt natürlich auch Macht ein. Und geht auch damit um, aber man möchte nicht drüber sprechen müssen. Also für mich ist immer der Klassiker, ich kriege eine Anfrage von irgendeiner Personalabteilung oder von irgendeinem Personalentwicklungsteam aus einem Konzern. Dann laden die mich zu einem Vortrag ein, dann kommt die entscheidende Frage, wie formulieren wir das Vortragsthema? Dann schlage ich denen zum Beispiel vor, wir könnten ja mal über Machtspiele in der Firma reden. Wenn auf der anderen Seite eine mehrheitlich horizontal besetzte Personalabteilung sitzt, dann werden die sehr wahrscheinlich sagen, Macht? Nee, um Gottes Willen. Also wir können gerne über Kommunikation reden, über Umgangston oder irgendwas, aber Macht? Nee, also das sollte bitte nicht vorkommen. Dann frage ich immer, möchten Sie eigentlich, dass die Chefs auch dabei sind? Und dann sage ich, ja, die laden wir ja auch ein. Und kommen die dann? Nee, nicht immer. Sie kommen praktisch nie. Das gestehen Sie sich noch nicht ein. Dann mache ich Ihnen den Vorschlag, dann würde ich Ihnen empfehlen, lassen Sie doch Macht in der Themenformulierung. Weil das finden die Chefs ein interessantes Thema. Da kommen die viel wahrscheinlicher. Und da sind sie mitten in dem Ding drin. Weil dieses horizontale System, das möchte eben bestimmte Einflüsse, die dort organisiert werden, das soll passieren, aber es soll geräuschlos passieren. während das vertikale System ein geradezu theatrales Interesse daran hat, nicht nur mit Macht umzugehen, sondern das auch noch inszeniert zu machen. Allerdings gibt es da einen Schatten dabei oder eine ausgesprochene Schwäche, weil dieses vertikale System stellt sich Machtanwendungen geradezu monarchisch vor. Also ich bin nun mal der Geschäftsführer und jetzt gebe ich meinen Mitarbeitern eine Anordnung. Und dann werden die das umsetzen. Ist ein bisschen naiv.
Ja.
Ja, gut, aber so ist es bei vielen vertikalen Führungskräften. Die stellen sich das monarchisch vor, Befehle geben, ausführen. So, jetzt stellen die zu ihrer Irritation fest, ich habe doch letzte Woche so eine Anordnung gegeben, hat keine Sau gemacht. Hat sich niemand dafür interessiert. Irgendwie ist es nicht angekommen und ich hatte gedacht, okay, wir können jetzt hier. Und dann merke ich auf einmal, dass es ein bisschen komplizierter ist mit dieser Machtanwendung. Monarchisch ist zu simpel. Es funktioniert nicht einfach. In Wirklichkeit ist es, man könnte schon fast sagen, es ist eine Schaukelbewegung zwischen den Leuten, von denen erwartet wird, dass die eine Anordnung ausführen und den Leuten, die diese Anordnung geben. Und in Wirklichkeit ist es, um mal bei ihrem anfänglichen Bild zu bleiben, es ist Tango. Also ich erinnere ja an so eine kleine Übung, die ich immer mal wieder in Workshops mache. Das war für mich ein echter Augenöffner, als ich die zum ersten Mal erlebt habe. Das ist eine kleine Kommunikationsübung aus dem Repertoire von Augusto Boal. Augusto Boal war ein Vertreter der sogenannten politischen Alphabetisierung im Widerstand gegen die brasilianische Diktatur in den 60er und 70er Jahren. Das ist also jemand, der sehr reflektiert mit Machtfragen umgegangen ist, weil er Entrechtete ermächtigen wollte. Und da hat er eine ganz tolle kleine Übung entwickelt, die sieht so aus, da haben sie einen Raum und an der einen Wand von dem Raum steht eine Gruppe und an der anderen Wand, an der gegenüberliegenden Wand, steht eine genau gleich starke Gruppe. Die schauen sich also an. Und die eine Gruppe sind die Herrinnen und Herren und die anderen sind die Knechte und Dienerinnen. Und wenn jetzt ist die Spielregel, die schauen sich an, es werden Paare hergestellt, Knecht und Herr oder Herrin werden zugeordnet. Und wenn jetzt die Herrin einen Befehl ausspricht, zum Beispiel komm her oder hau ab, dann muss die Dienerin gehorchen. Komm her, muss sie auf die zugehen. Wenn sie sagt hau ab, muss sie wieder zurückgehen. Aber immer mit dem Gesicht zueinander gewandt, sodass sie dann eben rückwärts zurückgeht. So, dann fängt das Spiel an. Dann fangen die Herrinnen und Herren, ist auch ganz interessant, das mal auszuprobieren, ja, leise, laut, aggressiv, freundlich, komm her, hau ab, dann geht es so eine Weile, dann wechseln wir nachher die Rollen, geht auch so eine Weile, bis zu dem Punkt, wo eine von diesen Dienerinnen oder Dienern merkt, ich könnte das ja auch ziemlich langsam machen. Also jetzt gibt mir diese Anweisung, komm her, okay, ich komme, aber das mache ich ziemlich langsam. Ich mach's noch langsamer. Okay, jetzt bleibe ich auch mal kurz stehen unterwegs. Dann mache ich den nächsten langsamen Schritt, während die Chefin ausflippt. Weil sie hat ja das Kommando gegeben und jetzt erfüllt diese Partnerin da formal den Auftrag, aber eben nur formal. Tatsächlich aber mit so viel Widerstand, dass die Chefin nicht mehr weiß, was soll sie denn jetzt noch machen? Also noch mehr schreien, anfangen toben. Ja, ist aber diese Dienerin hat einen solchen Gestaltungsraum innerhalb dieser Anordnung. Daran zeigt sich, dass das so eine Schaukelbewegung ist. Das ist eben ein bisschen simpel zu glauben, ich bin die Monarchin oder der Monarch, gebe eine Anordnung, dann wird die stromlinienförmig ausgeführt und damit hat sich's. Nein, ohne die Zustimmung und das Mitmachen dieser ausführenden Seite läuft's eben nicht.
Aber deswegen auch die Bezeichnung Deal zwischen Macht und Ohnmacht.
Das sind Deals, ja, genau.
Das fand ich sehr, sehr spannend. Und auch dieses Beispiel mit dem Chef in einem Unternehmen zum Beispiel. Das ist ein tagtäglicher Vorgang. Ja. Jemand, der ganz weit oben sitzt, vielleicht ins operative Geschäft, aber gar nicht mehr so tiefe Einblicke hat, gibt eine Anweisung und das Team drunter. Oder der darunter das Sagen hat, sagt, ja, das hat er jetzt hat er wieder seine 5 Minuten. Aber das ist totaler Schwachsinn. Ja. Das machen wir natürlich nicht.
Genau.
Und jetzt warten wir mal, ob ihm das nächste Woche überhaupt noch einfällt, dass es diese Anweisung gab. Also weil es da ja wieder eine Ebene drunter gibt, wo auch wieder eine Rolle hat, die er hoffentlich möglichst gut ausfällt.
Also diese Frage, diese Frage, was ist eigentlich meine Rolle? Was gehört zu der Rolle, was gehört nicht zu der Rolle? Ich bin ja kein Therapeut, sondern ich bin jemand, der sich mit beruflichen Situationen auseinandersetzt. Aber diese Frage der Rollenklärung, ich will es mal so sagen, das entscheidet über Glück oder Unglück im Job. Wenn ich das nicht für mich selber klar kriege, was ist eigentlich meine Rolle und vor allem auch, wo hört sie auf, sondern permanent ausfransende Zuständigkeiten habe. So nach dem Motto, hab vor einiger Zeit mal eine Klientin gehabt, die hat in der Firma angefangen. Da hat ihr am ersten Arbeitstag der einstellende Chef gesagt, auf ihre Frage, wofür sie denn jetzt zuständig ist, was sie denn jetzt genau machen soll. Dann hat er ihr gesagt, du machst einfach, wir machen das hier ziemlich unhierarchisch. Du machst einfach das, was nötig ist. Das kriegst du dann schon mit. Du musst dich ein bisschen eingrooven.
Das merkst du dann schon.
Das wirst du dann schon merken, wo du gebraucht wirst. Okay, also diese arme Frau hat versucht, sich einzugrooven, hat dann irgendwann mal gemerkt, nach 2-3 Monaten, dass in dieser Firma viel mehr Familienangehörige arbeiten, als ihr vorher klar war. Also da gab es noch eine Menge Verwandtschaftsbeziehungen, die plötzlich eine merkwürdig politische Rolle gespielt haben. Gut, die hat versucht, sich einzugrooven und sie war todunglücklich. Und dann hat sie ihrem Chef gesagt, also tut mir leid, vielleicht bin ich da ein bisschen unflexibel. Ich bin ja bereit, meinen Job zu machen. Ich gucke auch gar nicht auf die Stunden, aber ich muss schon wissen, wofür, was ist denn jetzt mein Job? Dann hat er gesagt, du, also so, das machen wir hier nicht so. Also du musst da einfach, wir gehen hier wertschätzend miteinander um und wir haben hier eine gemeinsame Mission und du musst einfach ein Feeling dafür entwickeln. Und nach einem halben Jahr war die Frau mental so im Eimer, dass die verzweifelt und kaputt wieder gegangen ist. Und das Ganze, das war eine albtraumartige Erfahrung.
Kann ich absolut nachvollziehen.
Ja, aber es gibt, wie soll ich das ausdrücken, die Verunklarung von Rollen und Zuständigkeiten gehört inzwischen in vielen Firmen fast schon zum guten Personalton.
Absolut. Da kommen wir also zu dem Thema Kreislauf oder das System von Macht in Wechselwirkung mit Rolle. Das gucken wir uns gleich noch genauer an. Ich will nur sicherstellen, dass wir die Lauscher da draußen alle richtig abgeholt haben. Ich glaube, die haben alle langsam vielleicht so ein bisschen anderen Blick auf Macht. Ich will aber nochmal den Overkill anbieten. Weil alle Menschen, die immer so sagen, ja, Macht, so ist es überhaupt nicht meins, ist gar nicht meine Art, da einfach mal die Kontrollfrage stellen, naja, aber das Gegenteil von Macht willst du ja auch nicht für dich in Anspruch nehmen. Das wäre ja dann Ohnmacht. Ja, und da sagen auch alle, ja, nee, das kann ich auch nicht. Also ich will schon irgendwie, ja, selbstwirksam sein. Und dann, ja, und wenn man dann fragt, ja, aber was wäre denn dann das Ding dazwischen? Und das fand ich zauberhaft. Ja, willst du die Schweiz auf zwei Beinen sein? Damit wirst du auch nicht glücklich.
Ja, das ist genau der Punkt. Also wir kennen ja alle diesen intellektuellen Reflex. Wir reden über Machtfragen und da kommt ja dann todsicher, ich finde das inzwischen schon fast stammtischmäßig, da kommt dann todsicher die Antwort, ja, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Das ist sozusagen, damit ist es dann das Ende der Diskussion.
Ist aber eigentlich falsch übersetzt.
Und ist auch noch falsch übersetzt. Gut, aber ich meine, die meisten wissen ja auch gar nicht, dass das ein Zitat ist. Es ist ein Zitat von John Dalberg Acton und Dalberg Acton war ein Historiker, vielleicht der beste und informierteste Historiker, den es im Empire im 19. Jahrhundert gab. Er hatte nur einen ganz großen Fehler, der ihm die Karriere völlig versaut hat, obwohl er so derartig gelehrt war. Er war Katholik. Und im England des 19. Jahrhunderts waren Katholiken, das war eine vernachlässigenswerte Kaste. Also da konnten sie Müllkutscher werden oder Dienstmädchen, aber sonst nichts. Also hat er eben auch keine Karriere gemacht. Das bedeutet, er hat nie die Chance gehabt, in eine Machtposition zu kommen und die selbst auszuüben. Er war immer nur ein Beobachter. Das finde ich schon mal eine wichtige Information. Der kannte die Machtanwendung in einer Rolle gar nicht aus eigener Erfahrung. Okay, jetzt macht er diese Aussage und im Original heißt sie, Macht tendiert dazu zu korrumpieren. Und absolute Macht tendiert dazu, absolut zu korrumpieren. Soweit, so gut. Nur glaube ich, dass das nur die Hälfte der Wahrheit ist. Die andere Hälfte der Wahrheit ist nämlich, Ohnmacht korrumpiert auch. Und totale Ohnmacht korrumpiert genauso total. Also wenn Sie jahrelang in, in Situationen völliger Rechtlosigkeit und tiefer Unterdrückung gelebt haben. Und dann kommen sie plötzlich raus da draus. Sie kommen aus einer Diktatur, die ihr ganzer Alltag war durchsetzt von Spitzelerfahrungen, Lügen, kaputten Beziehungen, Misstrauen, so. Und jetzt kommen sie raus aus dieser Diktatur. Da glauben doch nur die Allernaivsten, dass sie da innerlich einfach jetzt einen Schalter rumlegen könnten. Und die Schäden, die sie da abgekriegt haben in dieser Diktatur, die sind plötzlich weg. Das ist völlig absurd. Also die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein traumatisierter Mensch kommt, ist sehr, sehr groß. Das heißt, jemand, der so eine miese Ohnmachtserfahrung lange Zeit hinter sich hat, wird wahrscheinlich ein geschädigter Mensch sein und wird eine Weile brauchen, wenn überhaupt, um da wieder rauszukommen und tatsächlich ein selbstbewusst partizipieren zu können, zum Beispiel an einer demokratischen Wirklichkeit. Das versteht sich nicht von selbst. Ja, aber wir müssen uns da einfach drüber im Klaren sein. Wir reden da von einer Münze. Die Münze hat zwei Seiten. Und die eine Seite ist diese Gefahr, Korruption durch Machtanwendung. Aber die andere Seite derselben Münze ist Korruption durch Ohnmachtserfahrung. Und das heißt, wir haben da mit einem Dilemma zu tun. Damit kommen wir nicht einfach klar. Das müssen wir reflektieren und bewusst damit umgehen. Aber nicht so Larifari-mäßig da schnell was aburteilen und Schluss.
Aber der Versuch, die Münze aufzustellen, funktioniert ja meistens auch nicht. Da gibt's einen Schubser. Oder muss die Münze doch in die eine oder andere Richtung umfallen?
Ja, und dann muss ich sie halt bewusst mal wenden ab und zu. Ist aber mein Bier. Und wenn ich da so einfach aus der Hüfte jede Auseinandersetzung über Machtfragen abtue mit so einem vorschnellen Urteil, so nach dem Motto, das ist so eine Art unheilbare Krankheit mit hoher Ansteckungswirkung und ich will auf keinen Fall mit diesem Erreger zu tun haben, da halte ich mich schön fern davon. Und alle meine Freunde halten sich auch von diesen Machtfragen fern, weil wir so eine Crowd of innocent sind. Das ist absurd.
Das ist absurd. Und welchen Punkt ich noch ganz interessant fand, jetzt zum einen vielleicht der geschichtliche Rucksack, den wir mittragen und deswegen immer so reflexartig so ein bisschen Macht negativ sehen. Es gibt ja noch einen Aspekt, der dazu führt, dass wir nicht so gerne Macht ausüben wollen, weil wir ein bisschen Furcht vor den Konsequenzen haben. Damit haben Sie sich ja auch ganz ausführlich beschäftigt, nämlich mit dem Wunsch, dass einem die Likes zufliegen. So haben Sie es, glaube ich.
Naja, also ich muss gestehen, was ich inzwischen für ein albtraumartiges Modell halte. In vielen Firmen wird es ja geradezu gehypt. Aber was ich für ein Albtraummodell halte, das ist diese sogenannte 360-Grad-Bewertung. Also Sie haben eine Führungsrolle, Sie sind Teamleiterin oder Teamleiter. Okay, jetzt geht's darum, wie viel Geld verdienen Sie eigentlich? Oder was wollen Sie in Zukunft karrieremäßig in der Firma machen? Spätestens, wenn es ums Jahresmitarbeitergespräch geht, dann ist da vorher so eine 360-Grad-Bewertung erfolgt. Das heißt, die Leute in ihrem Team sollen sie bewerten, die Kollegen auf derselben Hierarchiestufe sollen sie bewerten, ihr Chef bewertet sie und am besten auch noch die Kunden, mit denen sie zu tun haben. Also 360 Grad drauf. Davon hängt dann ab, ob sie mehr Geld kriegen oder nicht oder was sie überhaupt für eine Zukunft in der Firma haben. Wozu führt das? Das führt dazu, dass Leute dazu... Ja, genau. Das führt dazu, dass Leute darauf trainiert werden, ich muss möglichst viel Zustimmung kriegen und möglichst viel Likes. Und das kriegen sie nicht durch unbequeme Entscheidungen. Also fällen sie bequeme Entscheidungen. Das ist auf lange Sicht absurd, aber sie machen's. Und das führt zu einer Kultur der Ja-Sagerei und der verdrängten Aggression und des Fake-Lächelns und so einer merkwürdig bizarren permanenten Nettigkeitsstimmung. Aber wenn dann tatsächlich mal eine Entscheidung getroffen werden muss, ich meine, wir haben ja jetzt, es gibt ja einige Untersuchungen darüber in den letzten zwei Jahren, dass die, um es mal ganz betriebswirtschaftlich hart auszudrücken, dass die Produktivität pro Stunde in Deutschland sinkt. Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden nimmt zu. Die Leute arbeiten mehr, aber die Produktivität sinkt. Das heißt, sie brauchen immer mehr Zeit, immer mehr Arbeitsstunden, um die Produktivität, die sie vor 2 Jahren noch hatten, noch aufrechterhalten zu können. Wie kommt das?
Agiles Arbeiten.
Ja, ich würde sagen, es gibt da leider so eine Tendenz. Also die Tendenz von Leuten, die auf Likes trainiert sind, die Tendenz ist, ich will möglichst alle ins Boot holen und deren Zustimmung haben, bevor ich als Teamleiterin oder Teamleiter eine Entscheidung treffe. Ich will das Risiko nicht, dass da irgendjemand sagt, nee, bin nicht gehört worden. Das ist über meinen Kopf. Also gut, noch ein Meeting. Noch ein Meeting, noch ein Meeting, noch ein Meeting. Am Ende ist die Arbeitswoche rum. Ich bin überhaupt nur in Meetings gesessen. Zu meinem eigentlichen Job bin ich gar nicht gekommen, vor lauter Abstimmungsvorgängen. Es gibt einen amerikanischen Psychologen, Grant heißt der, hat jetzt gerade vor kurzem einen Aufsatz darüber geschrieben, wo er sagt, das, was jetzt zurzeit in vielen Firmen passiert, das ist die Erzeugung von Collaborative Overload.
Ja.
Und das genau führt dazu, dass die Produktivität sinkt vor lauter Rückversicherung. Seid ihr dabei? Darf ich das? Liebt ihr mich? Gebt ihr mir Like? Kriege ich eure 360-Grad-Zustimmung? Das ist katastrophal.
Ich finde es schon, wenn ich Ihnen zuhöre, wie Sie das erzählen, ich finde es schon super nervig und ekelhaft. Aber ich gucke vielleicht durch eine andere Brille. Also ich glaube immer, dass der Wunsch, von allen gemocht zu werden, ja, ins Leere geht. Weil nennen Sie mir einen Menschen, der von allen gemocht wird.
Und Sie sind halt ein bisschen brutal, Frau Bayrich.
Ich bin brutal.
Ich habe das schon immer vermutet und das ist jetzt wieder mal so eine Bestätigung.
Das ist vielleicht auch Pressesprecherin, das ist ja vielleicht auch die PR-Brille. Und das Einzige, was für mich die Hölle ist, egal ob für den oder mit Sicht auf den Menschen, den ich jetzt gerade PR-mäßig unterstütze, oder auf mich, die einzige Hölle ist Gleichgültigkeit. Das ist das einzige Desaster. Es wird einen sowieso nie jeder mögen. Es ist natürlich der Idealzustand, wenn man für jemanden arbeiten kann oder für eine Person, die in den Vordergrund stellt oder PR-mäßig berät, die relativ beliebt ist. Das ist natürlich komfortabel, das ist ganz nett. Aber wenn jemand nicht so beliebt ist oder polarisiert, das ist überhaupt nicht wild. Das Drama ist Gleichgültigkeit und deswegen gilt immer noch so ein bisschen der alte Grundsatz, es gibt nicht wirklich, also es gibt natürlich Grenzen, aber es gibt nicht wirklich schlechte PR, sondern nur PR. Und deswegen glaube ich, ist so dieses Nachhecheln nach Zustimmung, nach Bewunderung, ich finde das nicht gut. Ich finde immer, der Grad, also die schwindende Gleichgültigkeit von Menschen ist ein Gradmesser für die eigene Rolle, die man hat. Weil wenn man Menschen egal ist, spielt man keine Rolle.
Ja, aber Frau Bayrich, jetzt stellen Sie sich doch mal vor, gut, gehen wir mal davon aus, tatsächlich die meisten Leute um Sie rum in Ihrem Team sind gleichgültig, geht Ihnen eigentlich am Arsch vorbei, was da jetzt wieder läuft. Ja, so, aber alle lächeln dazu. Alle sind super freundlich und lächeln dazu, weil das ist ja, okay, finden Sie vielleicht jetzt nicht attraktiv. Ja. Okay, es gibt aber eine ganze Reihe von Unternehmen, da ist es inzwischen so. Also für mich, ich habe ja nun mal viel mit Wirtschaftskontexten zu tun und für mich ist erstens eine ganz wichtige Frage, auch ist auch eine Frage vieler meiner Klienten, wie kann ich eigentlich produktiver werden? Also wie kann produktiver bei uns in der Firma kommuniziert werden? Wie kommt da mit weniger Input mehr raus? Wie kann ich kostengünstig sein? Auch kommunikativ kostengünstig. Und wenn ich aber so eine Kultur habe, wo unklar ist, wer hat eigentlich welche Rolle, wer ist wofür zuständig, dann habe ich echt ein Problem mit Produktivität. Weil wenn ich weiß, wofür ich eigentlich zuständig bin und was genau mein Job ist, dann bin ich ja auch transparent. Dann gibt es ja einen Maßstab, an dem ich gemessen werden kann. Und dann kann da immer mal wieder kann jemand kommen und sagen, du hör mal, wir hatten eigentlich gedacht, du bist hier für 10 Sachen zuständig, davon machst du aber nur 2. Was ist denn mit den anderen 8? Wenn aber niemand weiß, wofür ich zuständig bin und das in gar keiner Weise transparent ist, ja, da kann mich ja auch niemand festnageln drauf. Und der Milo Rau hat mal eine schöne Feststellung gemacht, um das nochmal ein bisschen ins Grundsätzlichere zu kehren. Der Milo Rau ist nun niemand, dem man vorwerfen kann, er wäre an Freiheit nicht interessiert. Nein, die Sachen, die der inszeniert, der künstlerische Ansatz, den er hat, das ist eine einzige Freiheitshymne. Der macht im Grunde laufend Freiheitsexperimente. Gut, der Milo Rau sagt, das Problem ist doch nicht, wenn es eine für alle sichtbare Regel gibt, auch wenn das eine miese Regel ist. Aber indem es eine für alle sichtbare Regel gibt, kann ich Teile davon akzeptieren, ich kann gar nichts davon akzeptieren, ich kann mich komplett gegen die Regel wenden, aber ich habe einen Maßstab, an dem ich, mit dem ich arbeiten kann. Wenn es aber überhaupt keine Regel gibt, wenn da so eine Grauzone systematisch erzeugt wird und niemand weiß, woran kann ich denn jetzt eigentlich messen, was passiert, da sagt Rau, das ist der Inbegriff von Unterdrückung. Also nicht mal die unterdrückerische, transparente Ordnung ist der Inbegriff von Unterdrückung, weil dagegen kann ich mich ja dann wehren. Nein, die mieseste Form von Unterdrückung ist, wenn es da überhaupt keine Regel gibt, null Regel. Diese Grauzone, das ist für Rau der Inbegriff von Herrschafts-, von Ausbeutung, mieser Herrschaft und Machtmissbrauch. Und ich bin mir ziemlich sicher, damit hat er recht.
Ist ja eine menschliche Reaktion letztlich. Weil wenn es keine klar definierten Grenzen oder Regeln gibt und ich immer selbst die intellektuelle Anstrengung unternehmen muss, zu sagen, ja, geht das jetzt wohl noch oder geht das? Ach, ich weiß nicht.
Ja.
Ich lass mal.
Ja, ja, genau.
Das ist ja die ganz normale, das ist ja die ganz normale Reaktion. Das heißt, ich glaube, wir sind schon sehr, sehr gut vorangeschritten, was die Einordnung von Machtanwendung angeht. Also vielleicht sind auch die Lauscher jetzt schon so ein bisschen mehr back on track. Machtanwendung kann was Gutes sein. Und letztlich ist mir aufgefallen, auch jetzt so, als ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht habe, worüber sprechen wir, das kann man vielleicht auch mal spoilern. Wir zwei haben ja auch einen Deal. Das habe ich nicht mit jedem Gast, aber wir beide haben immer die Absprache, es gibt kein richtiges Setting für unsere Gespräche, sondern das Einzige, was klar ist, ich habe das Buch gelesen. Sie kriegen vorher keine Fragen.
Nee, will ich ja auch nicht.
Sie wollen es noch nicht mal. Ich habe diesmal Ihnen vorab gesagt, wie ich das Ganze nennen werde. Ich wollte vorwarnen, dass zweimal das Wort Scheiß vorkommt. In meiner mir gewohnt flapsigen Art. Ja. Aber Sie kennen die Fragen nicht. So, und das heißt einerseits...
Ich habe Ihnen ja übrigens auch widersprochen. Ja?
Sie haben widersprochen, natürlich.
Also Sie haben mir den Titel gesagt.
Den ersten.
Komm, Toxic Shit, heißer Scheiß. Dann habe ich Ihnen gesagt, okay, ich finde, es klingt ein bisschen zu szenisch. Dann, das war mein Einwand. Und dann haben Sie gesagt, ich mach's trotzdem.
Ja.
Dann habe ich Ihnen gesagt, okay, ist klar, das entscheiden Sie. Es ist Ihr Podcast, entscheiden Sie es. Damit sind die Rollen klar.
Exakt. Und vorhin habe ich ja, ich bin zu Ihnen ja nochmal hin und habe gesagt, also ich habe nochmal drüber nachgedacht. Ich gebe zu, der Titel, das sind nicht Sie. Der Titel ist aber definitiv, das bin definitiv ich, der bleibt so. Ja. So, das heißt,
ja, weil Sie zuständig
exakt,
sind.
Und letzten Endes ist aber ja auch das ein Stück Machtanwendung, weil ich entscheide, welche Fragen stelle ich Ihnen. Sie haben natürlich die Möglichkeit, dann auch dazwischen zu gehen oder zu sagen, ja, die Frage will ich jetzt nicht beantworten. Aber so machen wir das immer. Und letztlich ist das eben auch eine Machtanwendung. Andererseits habe ich damit aber auch die Verantwortung, die ich durchaus spüre, möglichst Fragen zu stellen, dass wir viel aus diesem Gespräch mitnehmen und Fragen zu stellen, die das Publikum vielleicht auch möglichst interessant findet. Aber letztlich ist auch das, ja letztlich, ich habe meine Rolle erfasst, ich nehme sie an und jetzt mache ich das wohl.
Ja klar, aber wissen Sie, der Punkt ist doch, dass wir inzwischen bei dem Umgang mit Rollenverantwortung, womit wir uns inzwischen auseinandersetzen müssen, vielleicht ist es ein Erbe der humanistischen Psychologie der 70er und 80er Jahre, die Selbsterfüllung unheimlich gehypt hat. Wir müssen uns inzwischen damit auseinandersetzen, dass Sie da Ihre Rolle annehmen. Ja, Sie geben mir was vor, Sie wählen einen Titel aus, Sie stellen mir die Fragen. Jetzt läuft hier diese Aufzeichnung und wenn Sie sich irgendwann mal schlecht fühlen, könnten Sie ja auch genauso gut einfach aufstehen und gehen und, was weiß ich, 2 Minuten Lotussitz machen oder mal eine rauchen oder Ihren Lover anrufen, weil Sie brauchen jetzt dringend emotionale Zuwendung oder was auch immer.
Hockt ja da.
Ja, okay. Und es gibt manche Leute, die konstruieren daraus einen Vorwurf an eine Rollendisziplin, weil die finden, die persönliche Befindlichkeit ist wichtiger als diese Rollendisziplin, zu der ich mal Ja gesagt habe. Es geht sogar so weit, dass es eine Menge Leute inzwischen gibt, die sagen, weißt du was, die Festlegung auf Rollen überhaupt, das ist nicht authentisch. ja, es kann ja sein, dass Sie davon nichts halten, Frau Bayrich. Ja, ich auch nicht. Es begegnet mir aber.
Ja, ja.
Und dann muss ich mit den Leuten drüber reden, okay, was meinst du denn eigentlich damit?
Ja.
Wenn du sagst, nicht authentisch. Ja, ich will mir, es ist so ein merkwürdiges Ideal, ich will mir alle Freiheit offen halten, indem ich mich zu nichts verpflichte, auch nicht gegenüber anderen Leuten, weil ich bin ja nun mal jemand, dessen Persönlichkeit unendlich vielfarbig und die wahnsinnigsten Seiten hat. Und ich will mich nicht darauf festlegen lassen, dass ich in einem bestimmten Kontext immer nur einen Ausschnitt meiner Persönlichkeit zeigen darf. Zum Beispiel in der Firma, bei der ich arbeite. Nein, es sollen alle mitkriegen. Ich bin nicht nur ein guter Programmierer, sondern ich bin auch noch ein AC/DC-Fan. Sollen alle mitkriegen. Und es sollen auch alle mitkriegen. Ich trage nur Stretchhosen von diesem New Yorker Label. Sollen alle mitkriegen. Und in Wirklichkeit interessiert es niemanden, weil dafür werde ich nämlich gar nicht bezahlt. Ich werde dafür bezahlt, dass ich super programmiere. Verstehen Sie, was ich meine?
Ich verstehe absolut, was Sie meinen. Aber das ist, glaube ich, ein Überbemühen des Begriffs authentisch sein. Und dann kommt immer dazu, dass die Leute sagen, ja, ich lasse mir aber keine Rolle überstülpen.
Ja, genau.
Ich bin, wie ich bin. So, und allein, dass ich das zu einem Thema mache, zeigt ja wohl, dass ich mich etwas zu sehr mit dem Thema beschäftige. Und ich glaube, dass das ist insofern witzig, weil ich Coachings gebe zum Thema Personal Branding, authentisch sein. Aber ich sage immer dazu, jeder von uns hat im Leben ganz verschiedene Rollen. Ich habe in der Familie, fülle ich eine andere Rolle aus als gegenüber meinem Arbeitgeber. Und nur weil es verschiedene Rollen sind, heißt es ja nicht, dass ich mir nicht selber treu bin. Nur ich muss es ja nicht übermäßig an die große Glocke hängen. Und ich glaube, dass jede Rolle, die wir haben, wenn wir die annehmen, wir sie einfach anders ausfüllen. So, und ich gehöre auch zu den Kandidaten, wie man sieht, Wackenmütze. Muss ich da jetzt groß drüber sprechen und das betonen? Nee, ich glaube nicht. Und ich glaube, dass ich in meinem Beruf, dass das keine Rolle spielt, was ich anhab.
Und dass deswegen, es keine Rolle spielt, was Sie anhaben? Das glaube ich jetzt überhaupt nicht.
Inzwischen nicht mehr. Beim Podcast hören zum Beispiel sowieso
ja,
nicht.
Ja gut, dann sind Sie fein raus, ja.
Da bin ich ganz fein raus.
Nicht, ja.
Ich habe tatsächlich, wobei nein, wir haben ja umgestellt auf Videopodcast. Ja,
und schon hängen Sie drin. Ja.
Aber nur bauchaufwärts, Herr Modler, nur bauchaufwärts.
Ja. Ist das ein Trost?
Und ich glaube, bei mir kommt wiederum dazu, dass inzwischen das zu meiner Rolle dazugehört. Dass das der Zauber ist, warum es funktioniert. Aber ich glaube, ich bin da vielleicht jetzt nicht so ein Standard-Vorzeigebeispiel. Das ist jetzt ein sehr spezieller Job mit einer sehr speziellen Außenwirkung. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf so alle Fälle anwenden kann.
Frau Bayrich, also um nochmal bei dem Beispiel Rollenmacht zu bleiben. Also einerseits, wenn ich weiß, was meine Rolle ist, dann habe ich innerhalb der Rolle auch große Freiheiten, einerseits. Andererseits auch große Verantwortungen. Weil ich kann dann bestimmte Dinge, die nicht zu dieser Rolle gehören, die kann ich vielleicht nicht nur ablehnen, die muss ich vielleicht auch sogar ablehnen. Andererseits muss ich mich darauf festnageln lassen, wofür ich zuständig bin.
Ja.
Und was das Ganze völlig torpediert, dieses ganze Reflektieren über meine Rollenmacht, die ja eine ganz motivierende, beschützende, empowernde Machtanwendung sein könnte, aber was das Ganze völlig torpediert, das ist, um mal dieses gefährliche Wort, ich halte es inzwischen für ein gefährliches Wort, dieses gefährliche Wort authentisch mit aufzunehmen. Das ist so ein kindliches Verständnis von authentisch. Ich zitiere ja da dieses eine kleine Beispiel, da hat's mich fast aus den Schuhen gehoben, als ich das gelesen habe. Ja. Stellen Sie sich vor, der ICE fährt ein in den Bahnhof.
Ja.
Alle drängeln sich an der Tür, steigen aus, dann merkt einer, oh, ich habe meine Tasche am Sitzplatz vergessen. Okay, geht er zurück, holt die Tasche, inzwischen fährt der Zug weiter. Aber hallo, ich habe ja nur meine Tasche geholt, ich will jetzt aussteigen, drücke ich die Notbremse, dieser ganze vollbesetzte ICE, Vollbremsung hält an, so, da kann ich aussteigen. Ja, hallo, das war total authentisch, ja, bin meinen Bedürfnissen gefolgt. Warum sollte ich mich mit dem Rest der Passagiere beschäftigen, deren Bedürfnisse ich jetzt in brutalster Weise ignoriert habe? Wann ist jemand am authentischsten? Deswegen finde ich das ein gefährliches Wort. Ich habe gar keinen Zweifel, dass jemand wie Donald Trump authentisch ist.
Ja.
Und wenn das der Fall ist, wenn ich mir das eingestehen muss, jemand wie Donald Trump ist wahrscheinlich authentisch, sollte ich, finde ich, ein bisschen vorsichtiger mit diesem Begriff sein, authentisch. Das Lebewesen, das zweifellos am allerauthentischsten ist, ist ein Säugling.
Ja.
Weil da die Bedürfnisse sind offensichtlich, sie werden sofort geäußert. Da hat jemand Hunger, okay, dann macht dieses Wesen deutlich, dass es Hunger hat. Es hat die Windeln voll, macht sofort deutlich, es will schlafen, schläft. Es will aufwachen, es wacht auf. Okay, völlig ungebremst, 1:1 authentisch. Aber wir können doch nicht im Ernst ein Säuglingsverhalten als Maßstab für einen gesellschaftlichen Wert nehmen.
Nein.
Als ob diese Form von unverhüllter Authentizität, als ob uns das in der komplizierten Organisation von einer Gesellschaft mit unendlich vielen Rollen tatsächlich weiterhilft. Also ich glaube nicht.
Ich glaube, das ist ein falsch verstandenes authentisch sein. Also ich glaube immer angemessen authentisch. So, der Rolle angemessen authentisch.
Das ist ein super Trick.
Doch, das glaube ich wirklich, weil das, glaube ich, auch das Annehmen und Ausfüllen der Rolle ein bisschen leichter macht. Und 100% authentisch ist sowieso niemand. Weil sonst, wenn ich einen Vortrag halte, ich bin vorher nervös, ja, soll ich mich da hinstellen und absichtlich zittern, um zu zeigen, wie nervös ich bin?
Deswegen habe ich gemeint, dass Sie ein bisschen brutal sind.
Ja.
Das machen Sie eben nicht.
Nee, das mache ich nicht. Und wäre ich wirklich authentisch, ich weiß nicht, was ich dann schon alles angezündet hatte.
Ich will es mir gar nicht vorstellen. Oh Gott, ja.
So, ich bin aber auch ein Mensch, und das ist ja auch Teil von mir, dass ich niemand bin, der gern Menschen verletzt. Ich bin direkt, aber ich verletze nicht gern. Würde ich immer alles, was ich sofort denke, authentisch und ungefiltert rausblasen, würde ich mich hinterher gar nicht gut fühlen. So.
Das finde ich einen wichtigen Punkt jetzt vorbei, weil wenn Sie eine bestimmte Rolle haben, dann werden Sie in manchen Situationen in Ihrem Arbeitskontext nicht drum rumkommen, das Risiko einer Verletzung einzugehen.
Ja, aber ich habe ja die Macht zu entscheiden, wie ich die Botschaft transportiere.
Ja, aber das ist dann nochmal eine zweite Frage. Wie verpacke ich es dann? Ja, aber das ist leider, kann das bedauern, aber so ist es, dass ich leider in einer beruflichen Rolle bereit sein muss, um eine Regel durchzusetzen, um eine Regel, die alle nützt, durchzusetzen, gegenüber Leuten, die sich gegen die Regel stellen. Also das gesamte Team hat sich vereinbart, unser Meeting fängt an um 9 Uhr. Ist mit allen abgesprochen worden. So, jetzt kommt der XY, der kommt grundsätzlich um 9:30. Das ist ein ganz simples Beispiel. Ja. Es gibt noch viel dramatischere Beispiele. Aber der Typ kommt also immer um 9:30. Gut. Er kommt einmal um 9:30, kann passieren. Er kommt ein zweites Mal um 9:30, okay, ist unschön. Und jetzt kommt er aber ein drittes Mal um 9:30. Und spätestens beim dritten Mal muss das thematisiert werden. Das ist vielleicht ein total sympathischer Typ. Ja, Sie mögen den, okay, aber Sie sind Sie haben eingeladen zu dem Meeting, sind die Moderatorin. Jetzt müssen Sie ihm sagen, du hör mal, du kommst jetzt zum dritten Mal zu spät. Das heißt, alle anderen warten jetzt seit einer halben Stunde, dass du, Meise, endlich aus deinen Startlöchern kommst, ja. Du störst uns hier alle beim Arbeiten, du nimmst uns unsere Zeit weg und das ist eine Sauerei. Das muss aufhören. So, und jetzt kommt dann viertes Mal. Wieder eine halbe Stunde zu spät. Und das ist der Punkt, wo ich ihm sagen muss, das war das letzte Mal, dass du an dem Meeting teilgenommen hast. Und da müssen wir mal drüber reden, ob du hier überhaupt am richtigen Platz bist.
Ja, oder man wartet nicht, sondern fängt pünktlich an und dann ist das Meeting vielleicht schon vorbei.
Ja, so sowieso. Nur worauf ich raus will, ist, ich reagiere jetzt darauf, dass Sie so eine wahnsinnig menschenfreundliche Person sind und niemanden verletzen möchten. Und es gehört zur Wahrheit von Führungsrollen dazu, dass man diesen Luxus, niemanden zu verletzen, oft nicht hat.
Das ist so. Aber ich glaube, das ist in jedem Lebensbereich so. In der Rolle, die man in diesem Lebensbereich hat, man kommt nicht ganz davon, ohne jemandem mal etwas zu sagen, was derjenige nicht wirklich gut findet. Und ich glaube, der Zauber ist dann, man kann es ja so angemessen wie möglich verpacken. Das, glaube ich, wäre ja schon mal ein ganz, ganz guter, wichtiger Punkt.
Ja.
Ich habe eben mal so ein bisschen, wir tun das, was wir immer tun, Herr Mohler.
Ich habe es auch gerade gedacht.
Mhm. Und
wir sind schon wieder in der Falle drin. Wir können uns jetzt 3 Stunden problemlos unterhalten.
Ja, aber ich kann ja mal rumfragen. Hat das Publikum heute noch sehr viel vor? Nee, Wahl ist erst morgen. Aber weil Sie es eben sagten, ja. Ihr Begriff, der Ihnen immer so ein bisschen Schaudern verpasst, ist authentisch sein. Wissen Sie, was meiner ist? Ich hasse dieses Wort. weil es inflationär benutzt wird und für Dinge, für die es eigentlich nicht gedacht ist. Toxe.
Ja. Naja, also ich habe ja in diesem Buch ein Kapitel genau für diese Begriffe reserviert.
ETA.
Ich nenne es das ETA-Syndrom. Und ETA ist die Abkürzung für empathisch, E wie empathisch, T wie toxisch, A wie authentisch. Ich halte diese Begriffe für wirklich nicht hilfreich. Also
gerade bei toxisch wirklich, ich hab das Buch gelesen und wäre es nicht so spät gewesen und ich hätte versucht, leise zu sein, ich hätte wahrscheinlich, ja, genau. Weil diese Begrifflichkeit, die hat ja einen guten Grund. Es gibt ja wirklich, also gerade wenn man es in der Paartherapie oder Ähnlichem betrachtet, es gibt ja wirklich toxische Beziehungen. Nur ich finde, man sollte das Wort nicht so überinflationär benutzen. Und ich kann es kaum noch ertragen, weil es einfach jedes Mal bemüht wird, wenn etwas ein bisschen unbequem ist.
Das ist doch
so,
der Punkt.
Irgendwas ist zu stressig. Oh, ist ein toxisches Arbeitsumfeld. Dann spreche ich eine Wahrheit aus, die vielleicht ein bisschen unbequem ist, die ich aber aussprechen muss. Das war jetzt aber schon toxisch. Ich kann hier so nicht arbeiten und das ist toxisch und jenes ist toxisch. De facto ist es so, es sind einfach Dinge, die sind entweder anstrengend oder unbequem oder unangenehm. Und ich kann nicht jedes Mal davonlaufen und sagen, das ist aber jetzt irgendwie toxisch. Finde ich so ein bisschen schwierig. Und wenn man mal in den Medien guckt, sei es Print oder online oder auch in den sozialen Medien, wie oft das Wort toxisch inzwischen verwendet wird. Und das Schlimme ist, es wird damit komplett verwässert und bleibt nicht mehr übrig für die Fälle, für die es gedacht war.
Naja, ich meine, das ist halt, sagen wir es mal so, das terminologische Reservoir. Psychotherapie ist ein reicher Boden. Also da kann ich mich, da bedienen wir uns dann, innerhalb von 3 Jahren wird alles recycelt. Also ich nehme diesen Begriff, authentisch hat in der humanistischen Psychologie eine ungeheure Rolle, kann man im Rahmen dieser humanistischen Psychologie auch besprechen. Es wird aber dann so aufgeblasen, inzwischen ist es in der Werbung angekommen und in der Werbung wird alles, die Tütensuppe muss natürlich einen authentischen Oma-Geschmack haben. Das ist völlig absurd, das ist eine hochindustrialisierte, das ist so ein Nullgeschmack-Dings, voll mit bescheuerten Zutaten. Aber die Werbung schreibt dick und fett drüber, authentisch, ja, wie damals bei Oma. Ja. Oder im Freizeitpark wird so ein krankes Schweizer Bergdorf nachgebaut, wird damit geworben, besuchen Sie unser Bergdorf, total authentisch, wie in der Schweiz. Ja. Wie oben auf dem Gletscher, ja, ganz toll. So, das heißt, der Recycling-Kreislauf ist der, es kommt aus der Psychotherapie, es wandert rüber in den Bereich Coaching, von dort in die Personalabteilungen, von der Personalabteilung schwappt's rüber zum Marketing, vom Marketing kommt's in die Werbung und dann ist das Ding also erst richtig groß. Damit wird's auch erst massenhaft. Plötzlich wird's zu so einer Art geflügeltem Begriff, den alle verwenden, dass es am Ende völlig sinnentleert geworden ist und nichts mehr zu tun hat mit dem ursprünglichen Sinn, den es mal in der Psychotherapie hatte. Geschenkt, weil da kommt ja schon wieder der nächste Begriff. Und so haben wir da alle 3 bis 5 Jahre eine neue Konjunktur von irgendeinem neuen Begriff. Und diese 3 Begriffe, die ich da jetzt in diesem einen Kapitel, empathisch, toxisch, authentisch aufs Korn nehme, das sind eigentlich alles Erkenntnisverhinderungsbegriffe. Das ist so eine Art intellektueller Voodoo. Das sind so Formeln, die ich da einsetze, um einen Schritt aus meiner Komfortzone hinaus dann doch nicht zu machen. Oder indem ich kann damit ganz schnell irgendwas stoppen. Also wenn Sie in einem Betrieb arbeiten mit einem hohen moralischen Anspruch, der auch nach außen kommuniziert wird, zum Beispiel eine Partei, die Linke, die Grünen, die Kirchen, eine soziale Einrichtung. Und dann trifft da irgendjemand eine Entscheidung und dann eine unangenehme Entscheidung, kommt todsicher irgendwann jemand und sagt, du, das hast du jetzt aber nicht empathisch gemacht.
Und du bist ziemlich toxisch heute.
Das war nicht empathisch, ja. Also könntest du, wir möchten ja hier alle mitgenommen werden, das muss man ein bisschen empathischer machen. Das haben wir dir jetzt nicht abnehmen können, irgendwie so. Oder es kommt jemand und sagt, das ist ja total toxisch, ja. Also wenn A passiert, dann kommt B und das ist toxisch oder das Allergroßartigste ist nicht authentisch. Und das eine genauso wie das andere hilft uns für die tatsächliche Lösung der konkreten menschlichen, beruflichen Rollenprobleme, die wir beim Arbeiten haben. Es hilft uns in gar keiner Weise weiter. Ich muss gestehen, der gespenstischste Begriff bei diesen drei Adjektiven ist für mich inzwischen der Begriff empathisch. Und ich bin bei der Recherche, wie dieser Begriff eigentlich verwendet wird, auf immer abenteuerlichere Sachen gestoßen. Also ich erinnere mich noch gut, vielleicht erinnern Sie sich auch, in der Zeit war mal dieses große Interview, fast 3 Seiten mit einem der Folterer von Guantanamo.
Ja.
Ein mieses Stück Typ, ja, also ein unerträglicher Typ, der hat aber ganz offen drüber geredet, wie er Leute foltert. Und warum er von seinen Kollegen derjenige war, der am schnellsten seine Opfer brechen konnte und die meisten Geständnisse rausgekriegt hat. Warum? Sagt er selber, weil ich so authentisch bin.
Empathisch.
Weil ich so empathisch bin.
Ja.
Genau. Wieso? Fragt der Reporter ein bisschen entsetzt nach. Wieso? Dann sagt er, ja, weil ich mich so einfühlen konnte in die Situation dieses Menschen, dass ich wusste, wo es am meisten wehtut. Ich meine, da kann man sich doch mal überlegen, hallo, was ist eigentlich mit diesem Begriff empathisch? Und dann bin ich auf eine Abschlussarbeit gestoßen an der Staatssicherheitshochschule hier in Potsdam. Eine Abschlussarbeit von so einem Staatssicherheitshauptmann, der seine Abschlussarbeit drüber geschrieben hat, wie er Oppositionelle in der DDR bespitzelt hat und was die für einen Psychokrieg gegen die gemacht haben, indem sie zum Beispiel in die Wohnung eingedrungen sind und dann 3 oder 4 Gegenstände nur verstellt haben. Sonst nichts.
Das
nur verstellt.
Ja.
Dann wieder gegangen sind. Dann kommt er nach Hause und merkt, irgendwas ist ein bisschen anders, ist irgendwie komisch. Ja. Nächste Woche andere Gegenstände. Das machen sie mal ein halbes Jahr lang. Da fangen sie an ihrer Wahrnehmung zweifeln.
Klar.
Da drehen sie langsam durch. Und das Perfide ist, bevor diese Einsätze stattfinden, sind die Leute monatelang abgehört worden. Dann gab's Konferenzen unter den Stasi-Leuten. Welche Dinge sind am gemeinsten? Also welche schmerzen denn am meisten? Welche Gegenstände haben die größte emotionale Bedeutung? Wie im Grunde eine Empathiekonferenz. Und dann kommt's zu dieser beschissenen Form von Psychokrieg. Also Vorsicht mit diesem Empathiebegriff. Im Zweifelsfall würde ich den überhaupt nicht mehr verwenden im Berufskontext. Mir wäre gedient damit und wahrscheinlich auch vielen anderen, wenn man einfach nur seinen Job gut macht. Wenn man weiß, worin besteht der Job und dann wird der Job gut gemacht und fertig. Ja, aber diese ganzen Voodoo-Begriffe, die...
Ja, aber Empathie ist eigentlich das perfekte Gegenbeispiel zu unserer ersten Reaktion auf Macht. Weil Empathie automatisch immer positiv besetzt ist. Aber es heißt ja nichts anderes als, ich habe die Fähigkeit, mich total gut in Menschen einzufühlen. Was ich damit anstelle, ist darüber ja nicht gesagt.
Genau. So,
und das heißt, eigentlich müsste man beim Begriff Empathie nur genau dasselbe machen, wie beim Begriff Macht. Differenzieren.
Genau, das ist der Punkt. Und das machen wir ja nicht. Ja? Also wir verwenden flächendeckend diese Begriffe in einem moralisierenden Sinn, aber nicht als phänomenologische Beschreibung, die nichts anderes sein will als phänomenologisch. Und dann muss ich mir überlegen, okay, wie wird es umgesetzt? Aber wir verwenden es als Moralbegriffe, damit wir einen Schritt nicht tun müssen, der uns mit was Neuem konfrontiert oder mit was Unangenehmen. Und das ist echt eine blöde Strategie.
Ja, vielleicht muss man einfach Gewöhnungseffekte schaffen, indem jetzt einfach jeder, der jetzt hier sitzt und jeder, der draußen zuhört, sich einfach mal angewöhnt, wenn das nächste Mal jemanden beschimpft, einfach sagen, du bist ein empathisches Arschloch. Also dann kann man ja auch an der Konnotierung vielleicht aktiv ein bisschen arbeiten. Herr Modler, ich habe wieder auf die Uhr geguckt. Ich will unbedingt noch den Kreislauf ein bisschen beleuchten, dieses Wechselspiel. Das beginnt ja damit, dass ich meine Rolle erfassen muss.
Ja.
Und ich glaube, da haben viele, vielleicht können Sie da noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Da hat man ja unter Umständen Schwierigkeiten damit. Weil ich brauche dann ja nicht in die Stellenausschreibung gucken. Ich brauche nicht in meinen Arbeitsvertrag gucken. Da steht im Zweifel gar nichts drin. Wie erfasse ich denn? Wie präzise kann ich denn meine eigene Rolle erfassen? Ich brauche ja auch nicht einen Chef aufsuchen und sagen, so, jetzt sag mir mal genau, was meine Rolle hier ist. Da kommt im Zweifel
ja
nichts.
Also zunächst mal, ich würde jetzt mal eine Stellenbeschreibung gar nicht gering schätzen, weil eine Stellenbeschreibung ist schon mal was, schon immerhin ein Ausgangspunkt. Leider gibt es ja tatsächlich eine Menge Leute, die haben gar keine Stellenbeschreibung. Die sind in irgendwelchen sogenannten kreativen Settings gelandet, Und jetzt müssen die sich da verzweifelt abmühen, irgendwie sowas wie zu kapieren, was sie da eigentlich machen sollen für ihr Geld. Gehen wir mal von dem positiven Faktum aus, sie haben tatsächlich eine Stellenbeschreibung. Es gab auch eine sinnvolle Stellenausschreibung, auf die sie sich beworben haben. Okay, was ja auch nicht immer der Fall ist. Okay, so jetzt haben sie eine Stellenbeschreibung. Jetzt fangen sie an zu arbeiten, jetzt merken sie auf einmal, in der Regel erst nach ein paar Monaten, merken sie auf einmal, scheinbar gehören hier auch noch Dinge dazu. Das hat mir am Anfang niemand gesagt.
Ja, kennt jeder.
Also ich bin da für Sachen, scheinbar für Sachen zuständig. Hätte ich nicht gedacht, ja. Aber stellt sich raus, so ist es eben. Ja, gut. Ich benutze ja dieses Beispiel von der Schulbusfahrerin. Mhm. Das ist ja für mich die große Heldin, ja, die gelingende Machtanwendung. Eine Schulbusfahrerin. Weil die hat eine so derartig komplexe Aufgabe und setzt ihre Macht derartig differenziert ein, ist toll. Nur beim Arbeitsvertrag von der Schulbusfahrerin, da stand ja vielleicht einfach nur drin, Führen eines Linienbusses. Ja, fertig. Ja, aber was sich dahinter verbirgt, das kriegt die erst im Laufe der Zeit raus. Das ist ein normaler Vorgang. Also kaum jemand weiß am Anfang bei Übernahme einer bestimmten beruflichen Rolle, wie groß diese Rolle tatsächlich ist. Und insofern ist es halt wirklich ein Entwicklungskreislauf. Ich fange an in einer Rolle und dann muss ich meine Expeditionen mit dieser Rolle machen. Ich muss sowas wie eine Landkarte herstellen. Bis dahin ist es sozusagen unerforschtes Gebiet. So, und jetzt muss ich mal rauskriegen, durch Versuch und Irrtum, gehört das zu meiner Rolle? Ach so, nee, das gehört nicht zu meiner Rolle. Gut, okay. Und das hier, ach, das gehört zu meiner Rolle. Okay, so. Und so kriege ich dann im Laufe der Monate, was hilfreich ist manchmal mit Kollegen, das zu klären, die schon länger so einen ähnlichen Job machen. Dann kriege ich langsam ein Gefühl dafür. Gut. Irgendwann habe ich kapiert, worin meine Rolle tatsächlich besteht. Dann sollte ich mal einen Schritt zurücktreten, mental, und mir überlegen, will ich das? Ist das überhaupt die Rolle, die ich haben will?
Das heißt, das ist schon Schritt zwei, ne?
Das ist Schritt zwei. Wenn ich dann endlich mal gecheckt habe, worin besteht eigentlich meine Rolle, dann sollte ich mir wirklich nochmal drüber die Frage stellen, und jetzt habe ich es verstanden, und ist das wirklich die Rolle, die ich haben will? Und es ist völlig legitim, wenn mir das dann endlich mal klar geworden ist, zu sagen, also wenn ich mal ehrlich bin, nee, das ist eigentlich nicht die Rolle, die ich will. Okay, dann lass es. Dann geh zum Chef und sag, Moment, also ich hab jetzt gesehen, das gehört dazu, das und das und das und das. Aber dieser fünfte Punkt hier, nee, also das kotzt mich an. Ich kann das nicht, ich will das nicht. Wir müssen mal über meinen Rollenzuschnitt reden. Kann der Chef sagen, okay, wir lassen das, bist du nicht zuständig, dafür kriegst du aber was anderes. Gut, dann ist die Rolle modifiziert worden. Er kann aber auch sagen, dafür wirst du bezahlt, das machst du oder du gehst. Gut, dann gehe ich. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, Sie haben kapiert, was es ist. Sie haben sich überlegt, will ich das überhaupt noch? Und Sie sagen, ja, ich will das. So, wenn Sie das sagen können, ja, ich will das, dann kann ich mir überlegen, wie organisiere ich denn das jetzt? Also was für Ressourcen brauche ich? Und zwar nicht nur externe Ressourcen, sondern auch mentale Ressourcen, innere Ressourcen, um das Ganze zu machen. Und wenn ich also diese Rolle wirklich in die Hand nehme und mir zu eigen mache, dann muss ich diese Rolle auch inszenieren. Das wäre dann sozusagen der nächste Schritt. So, ich bin dann also die Teamleiterin von Team A. Es gibt 5 Teamleiterinnen und unterschiedlicher Teams, aber ich bin die von Team A und ich will das auch wirklich sein. So, und bei dem nächsten Meeting, wo irgendwas besprochen wird, was für dieses Team wichtig ist, trete ich nicht auf wie Annette, die alle gern mögen, sollen, ja, sondern ich trete auf, ich bin die Teamleiterin von Team A. So verhalte ich mich, so gehe ich in den Raum rein. Im Englischen gibt es diesen schönen Begriff, someone is owning it. Mhm. Owning it, to own. Ich umarme also meine Rolle und ich repräsentiere diese Rolle. Und das ist ein ganz enormer Schritt, dieses Repräsentieren, dieses Darstellen, dieses theatralische Darstellen, weil ohne das gibt's gar keine Außenwirkung meiner Rolle. Es gibt ja manche Funktionen, auch gerade in einer demokratischen Gesellschaft, die funktionieren einfach nicht ohne diese theatralische Darstellung der Rollenmacht.
Die Sexiness von Regeln im Gerichtssaal.
Ja, Gerichtssaal finde ich wirklich, das ist eine Bühne per se.
Mein Anwältinnenherz schlug höher bei dem Beispiel.
Ja, gut, ich meine, das ist ja per se schon eine Bühne. Also da sitzen Zuschauer, sitzen mehrere Parteien, so jetzt gibt's dann bestimmtes Prozedere. Und den Leuten vom Fach, wenn die das lang genug machen, vor allem Richterinnen und Richtern, die wissen ja, dass es nicht genügt, wenn ich einen Gesetzestext vor runterlese. Ich nehme ja als Beispiel diesen Antiterrorprozess im Bataclan-Verfahren in Paris, wo diese Islamisten die Leute im Bataclan abgeschlachtet haben, mitleidslos abgeschlachtet haben. Und dann kam dieser große Terrorprozess in Paris hinterher. Dann steht da so ein Fundamentalist vor Gericht und wie das eben so ist bei solchen Verfahren, wird er gefragt nach den Personalien und dann fragt der Richter, was er beruflich macht, dann stellt der Typ sich hin und trompetet in die Gerichtssaal, ich bin ein Kämpfer Allahs. Worauf der Richter sagt, nach einem Blick in seine Akten, sagt der Richter, bei mir steht Gelegenheitsarbeiter. Okay. Und der Carrère, diese ist beschrieben worden, monatelang ganz großartig beobachtet von Carrère, einem der großen aktuellen Schriftsteller in Frankreich, der sagt, im ganzen Prozess, es gab schwierige Phasen in dem ganzen Prozess, aber an diesem Punkt, wo der sagt, ich bin ein Kämpfer Allahs und der Richter das so downsized, dass er sagt, bei mir steht aber Gelegenheitsarbeiter, das ist der entscheidende. Es war die entscheidende Szene, wo dieser Richter sich als Autorität des demokratischen Rechtsstaats inszeniert und damit die Idee von diesem Fundamentalisten, ich bin der Vertreter einer Welt einer planetaren Gottheit und du bist so ein ungläubiges Nichts, das hat sich damit aufgelöst, zack, war es weg. Und von da ab konnte das behandelt werden wie halt so ein ganz mieses, normales, brutales Verbrechen. Ja. Und das meine ich damit, dieses Inszenieren der Rolle, wenn ich verstanden habe, was das für eine Rolle ist, dann muss ich sie auch inszenieren und dann wird's auch durch das Inszenieren zu einem Dienst für alle anderen drumherum.
Ja. Und das denken ja immer viele, oder haben wir noch wahrscheinlich auch so durch Kino, durch Film, Fernsehen, immer so im Kopf, dass es im Gerichtssaal so ein Hämmerchen gibt. Ist ja gar nicht so. Aber da war's. Und es war kein Hämmerchen, das war ein Hammer. Ich fand es brillant gelöst und habe auch diese Szene im Buch sehr gefeiert. Aber auch alles andere im Gericht folgt gewissen Regeln. Also wie das Gericht erscheint in Robe, wann gebeten wird, dass im Zuschauerraum sich alle hinsetzen. Die müssen ja auch stehen.
Im Grunde ist diese Situation, das ist eine paradigmatische Situation, dass in einem Gerichtssaal wird Demokratie gefeiert. Mhm. Also da werden die Regeln, die sich so eine Demokratie in vielen Jahren demokratischer Kleinarbeit gegeben hat und am Ende entsteht so ein Regelwerk. Dass das nicht fehlerfrei ist, ist geschenkt. Ja. Dass es immer wieder reformiert werden muss, sowieso. Gut, aber das ist also jetzt der Ist-Stand. Und die Regeln sind nicht selbstverständlich. Es gibt unendlich viele Verletzungen dieser Regeln, manche fahrlässig, manche absichtlich, so. Und jetzt muss dieses Recht, dieses demokratische Recht, das muss in einer öffentlich zugänglichen Weise angewandt werden. Es läuft nicht in Geheimverfahren.
Nein,
es muss öffentlich ausgestellt werden und es muss vertreten werden. Ich will es mal ein bisschen gemein sagen, weil ich inzwischen einige jüngere Richterinnen und Richter kenne. Es gibt so eine Tendenz bei einer jüngeren Generation von Richterinnen und Richtern, die hätten gerne, dass alle beteiligten Seiten sich gemeinsam auf irgendwas einigen können. Dass es da irgend so eine Art von Kompromiss geben könnte, ohne dass sie da noch groß eingreifen müssten. Sozusagen die Idee ist, das Recht leuchtet sich von selbst ein und die Beteiligten sitzen um den Tisch und sagen am Schluss, okay, also haben wir jetzt nicht dran gedacht, aber jetzt, also wo wir den Wortlaut von dem Gesetz hören, können wir eigentlich nur sagen, ja, 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 danke, es war's, aufstehen, Sache gelöst. In Wirklichkeit wird dieses demokratische Recht permanent angegriffen und diese Regeln müssen durchgesetzt werden. Deswegen rede ich von dieser Rollenmacht. Also ob es jetzt die Verkäuferin am Tresen ist, die einen vorlässt, der noch nicht vor darf, ob es eine Busfahrerin ist, die einen Besoffenen in den Schulbus nicht einsteigen lässt, ob es eine Richterin ist, die von dem Angeklagten, der die Ordnung des Gerichts nicht respektiert, die verlangt, dass der sich gefälligst erheben muss oder abtransportiert werden muss.
Oder sich hinlümmelt.
Ja, das sind alles so Dinge, die mit denen muss man arbeiten und das Katastrophalste ist, es dann nicht zu machen, das zu ignorieren.
Ja, aber das gilt für alle Bereiche. Also deswegen fand ich auch den Begriff so schön, aber das liegt wieder darin, Anwälte, die Sexiness von Regeln. Das hat mich wahnsinnig gefreut und das erste Beispiel dann eben auch noch der Gerichtssaal. Und ich glaube, es ist doch so, unsere ganze Gesellschaft, unser ganzer Rechtsstaat ist geprägt von Regeln. Es gibt kleine Regeln, es gibt große Regeln, es gibt einfache Regeln, es gibt komplizierte Regeln. Aber alles ist letzten Endes durchreglementiert. Das ist aber keine selbsterfüllende Verantwortungsmaschinerie, sondern wenn man ganz ehrlich ist, ist es völlig egal, ob es um Unternehmen geht und einen selbst auferlegten Code of Conduct, ja, die man ja meistens sowieso ehrlicherweise in die Tonne treten kann, oder auch nur eine Halteverbotszone. Mhm. Wenn es denn so wäre, das ist einmal verkündet, das ist ein geltendes Gesetz, dazu wird es manifestiert mit den Schildern. Jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz. Ich werfe da nicht den ersten Stein. Wenn völlig klar wäre, es gibt bei uns kein Ordnungsamt, die laufen nicht rum und kontrollieren das und die Polizei kümmert sich wirklich um die Verbrechensbekämpfung oder Ermittlungsverfahren, aber nicht jetzt Parksünder. Ja, ich bin doch die Erste, die sagt, okay, das ist jetzt wohl eine Halteverbotszone, aber ich will ja nur kurz zum Bäcker. Und ehrlich gesagt, das mache ich ja sogar in Berlin, weil man einfach nirgendwo parken kann, obschon ich weiß, dass vielleicht gleich das Ordnungsamt um die Ecke kommt und mir ein Knöllchen erteilt. Wenn ich aber jetzt wüsste, und ich glaube, da kann ich für fast alle sprechen, es würde nicht funktionieren, wenn niemand da ist, der diese Regeln durchsetzt.
Ja, aber das ist doch die Pointe. Also die es gibt ja unendlich viele Bereiche, in denen wir haben doch, also eigentlich haben wir kein Regelverkündigungsdefizit. Es gibt jede Menge Regeln, die sind verkündet worden, die kennen wir auch. Wir haben kein Regelverkündigungsdefizit, wir haben ein Regeldurchsetzungsdefizit. Das ist der Punkt. Also wir könnten uns eine ganze Menge immer neue Regeln könnten wir uns eigentlich sparen, wenn wir die Regeln, die es aktuell schon gibt, wenn wir die wenigstens mal ernst nehmen würden.
Also, wir sind Regelungsriesen, aber Durchsetzungszwerge.
Genau das ist der Punkt. Also ich zitiere den Ulrich Greiner, einen prominenten Journalisten, der von der Beschlussmagie redet. Finde ich einen tollen Begriff. Weil gerade linke Intellektuelle haben es ja drauf, dass sie denken, also wenn wir jetzt hier eine gemeinsame neue, tolle, fortschrittliche Gesetzesformulierung durchs Parlament kriegen, toll, neues Gesetz, die Minderheit wird jetzt geschützt, jene Minderheit wird jetzt geschützt. Toll. Gut. Dann denken die aber, wenn die Regelung mal verabschiedet worden ist, oder meinetwegen irgendeine besonders fortschrittliche Formulierung auf einer Firmenhomepage ist verabschiedet worden, ist veröffentlicht, dann denken tatsächlich viele, jedenfalls aus diesem Lager, jetzt ist es Wirklichkeit, weil es ist ja verabschiedet worden. Das ist grotesk. Das bezeichnet Greiner als Beschlussmagie. Die denken dann, verabschiedet, real. Nein, es ist verabschiedet. Und dann fängt's erst an. Weil dann muss ich es rüber transportieren in eine tatsächliche gesellschaftliche Wirklichkeit. Das geht nicht ohne Widerstände. Das wird auch nicht sofort passieren. Muss ich mich darauf einstellen, dass ich da die Leute organisieren muss. Und so weiter und so weiter. Statt sich zurückzulehnen und mir selber die Illusion zu machen, okay, es ist ja jetzt in Kraft getreten. Jetzt wirkt's ja. Nein, es wirkt in der Regel nicht. Natürlich. Also wir wissen, dass der Nachbar nicht morgens um 5 mit dem Laubbläser die ganze Nachbarschaft aufschrecken dürfte, weil es gibt sowas wie eine kommunale Lärmverordnung oder so. Okay, gut. Die gibt's theoretisch. Mhm. Aber wenn der Typ morgens um 5 mit dem Laubbläser kommt, dann wird er das wahrscheinlich öfter machen, es sei denn, irgendjemand kommt mal und sagt ihm, du hör mal, morgens um 5 mit deinem scheiß Laubbläser, das lässt du sein. Ja. Wenn er es nochmal macht, dann muss ich vielleicht einen Schritt weitergehen und sagen, noch einmal, ich nehme das auf, ich mache Zeugenaussagen, zeige ich dich an. Und natürlich gibt es dann schlechte Stimmung in der Nachbarschaft.
Die gab es aber ja auch schon, als er um 5 Lärm gemacht hat mit dem Laubbläser. Ja, klar. Also die Stimmung ist jetzt wohl schlecht.
Genau. Also dann doch lieber eine Form von regelbasierter Machtanwendung.
Das würde ich berufsbedingt wohl auch so sehen.
Ja. Sie haben halt Ihre Deformation professionell. Ja, vorbei euch.
So ist es. Aber vielleicht nochmal zurück.
Na, Schwamm drüber.
Ja. Vielleicht zurück zum Kreislauf. Wir waren jetzt bei Rolle erfassen, hinterfragen, ob ich die Rolle auch haben will, Macht, die zu dieser Rolle gehört, anwenden, ausüben, und Souveränität erlangen. Das wären ja so die nächsten Schritte. Die Macht anzuwenden und dann irgendwann
in theatralische Darstellung der Rolle.
Genau. Souveränität erlangen. Und dann, finde ich, kommt ein Schritt, der auf den ersten Blick überrascht, aber ganz logisch ist. Auf die Vollbremse, eine Vollbremsung hinlegen.
Ach so, ja. Ja. Also das finde ich
schon. Das wollte ich auf jeden Fall zumindest ganz kurz.
Das finde ich schon sehr wichtig, weil je länger ich eine bestimmte Funktion habe, vor allem wenn ich eine Führungsfunktion habe, dann je länger ich das mache, umso wahrscheinlicher ist es ja auch, dass ich betriebsblind werde. Dass ich da in meinen Endorphinen bade und mich super fühle, weil es kommen alle und fragen mich um Rat oder alle wollen eine Entscheidung oder alle lieben mich scheinbar, ist meistens gelogen, ist trotzdem ganz nett, das zu hören. So, und dann bin ich da in meinem operativen täglichen Klein-Klein drin und kapiere aber gar nicht, was es für eine langfristige Entwicklung gibt. Und deswegen meine ich, wenn ich so eine Führungsposition habe, dann muss ich ab und zu mal eine Vollbremsung machen. Mindestens einen Tag im Jahr, wenn es geht öfter, aber mindestens einen Tag im Jahr muss ich diese Vollbremsung machen, rausgehen aus meinem Job, damit ich mal einen Blick von außen darauf kriege, was erstens mit mir in diesem Job passiert und zweitens, was mit diesem Job im gesamten Firmen- oder Aufgabenkontext passiert und das Allerwichtigste, wo das womöglich hinführen kann. Also wo soll es eigentlich in 3 oder 5 Jahren mit diesem ganzen Laden hingehen und mit mir in diesem Laden? Und diese Möglichkeit, mal langfristig darüber nachzudenken, wo es eigentlich hingehen kann, diese Möglichkeit habe ich im normalen operativen Klein-Klein-Geschäft in der Regel nicht. Deswegen muss ich raus und ich muss das übrigens auch aggressiv verteidigen, dass ich diesen Schritt mache als beruflichen Schritt. Also wenn ich eine Führungsrolle, ich habe, als ich selber noch in Führungspositionen war, da habe ich mir den Luxus erlaubt, zum Entsetzen meiner Kollegen in der Geschäftsführung. Ich bin immer im Dezember eine Woche in ein Kloster gegangen, weil da wusste ich, da habe ich echt meine Ruhe. Niemand stört mich. Es gibt keine Telefonanrufe und ich kann endlich mal mir überlegen, um was geht's eigentlich. Das war zu der Zeit, wo es Weihnachtsgeschäft gebrummt hat. Alle Kollegen sind im Dreieck gesprungen und haben gesagt, willst du da wirklich? Ich sage, ja, klar, das ist, warum mache ich das? Weil nur so bin ich strategiefähig. Habe ich jahrelang gemacht. Alle wussten schon, okay, der geht wieder zu seiner scheiß Auszeit. Ausgerechnet dann, wenn wir hier den größten Arbeitsanfall haben. Ich bin heilfroh, dass ich das gemacht habe. Weil das hat mir als Führungskraft damals überhaupt ermöglicht, den Kopf über Wasser zu halten und nicht unterzugehen in diesem operativen Klein-Klein. Kann ich nur jedem empfehlen.
Und dann kannst du auch wieder von vorne losgehen.
Dann kannst du von vorne losgehen.
Man geht ja nicht wieder zurück auf los, sondern Es ist ja eher so ein Update. Und ich habe drüber nachgedacht und ich glaube, dass auch für alle Menschen, die in ihrer Rolle Macht anwenden, ohne in der absoluten Führungsebene zu sein, das trotzdem eine gute Idee ist, und zwar für jeden. Weil wenn man mal einfach zurückguckt auf einen Job, den man jetzt vielleicht länger als 1 oder 2 Jahre gemacht hat, sondern bedeutend länger, gibt es ja viele Menschen, die vielleicht 5, 6, 7 Jahre denselben Job machen. Ich mache meinen jetzt, 8?
Oh Gott, das ist ja abgründig.
Ja, finde ich ehrlich gesagt auch gerade. Aber so ein Job verändert sich ja im Laufe der Jahre. Es kommen neue Aufgaben dazu, es fallen alle alte vielleicht weg. Und wenn ich überlege, wie ich vor 8 Jahren angefangen habe, all das gab's noch nicht. Also gab's auch keine sozialen Medien. Das ist alles hinzugekommen. Und deswegen glaube ich, ist so ein Schritt zurück immer eine gute Idee, um mal zu gucken, hat sich denn die Rolle, auch wenn es noch derselbe Job zu sein scheint, verändert und muss ich da vielleicht auch nachjustieren? Das ist ja vielleicht ganz generell eine gute Idee.
Ich finde es auch. Ich will nochmal unterstreichen, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir Führungspositionen zu hoch hängen. Weil es gibt mehr Führungspositionen, als wir Wörter haben. Also eine Lehrerin in der Klasse hat natürlich eine Führungsposition. Wenn ich dir sagen würde, ist Ihnen klar, dass Sie eine Führungskraft sind, würde dir wahrscheinlich sagen, nee, ich bin Lehrerin.
Ja, sie ist klasse, klar.
Aber tatsächlich ist es eine Führungsposition. Die Erzieherin im Kindergarten würde vielleicht auch nicht sagen, ja, ich bin ja nur Erzieherin. Was heißt nur Erzieherin? Hast jeden Tag mit 20 Kindern zu tun und hast für die eine ganz klare Führungsrolle. Insofern würde ich das nicht zu weit wegschieben. Also Führungsrollen.
Weil Sie jetzt gerade ein Beispiel, das war ja schon die Richtung bestimmen, in die ein Unternehmen geht oder sich etwas entwickelt. Und da fühlen sich viele, glaube ich, einfach selbst nicht angesprochen, weil nicht jeder so viel richtungsweisend bestimmen kann.
Aber wenn ich darf mir doch legitim, also um mal bei dem Beispiel zu bleiben, Kindergarten, also wenn wir das mal ganz, ganz weit runternehmen, ja, oder meinetwegen auch die Busfahrerin, eine Schulbusfahrerin ist aus meiner Sicht eine Führungskraft.
Das ist ja ein ganzer sozialer Raum.
Das steht nicht in ihrem Arbeitsvertrag drin und wahrscheinlich wird sie auch so mies bezahlt, dass sie gar nicht auf die Idee kommt, dass sie eine Führungskraft wäre. Aber was die da macht, das ist eine Zehnkämpferaufgabe. Das ist ja unglaublich, was die für Kompetenzen haben muss. Und das Vertrauen, das ihr entgegengebracht wird, und dann macht die da gegen die allergrößten Widerstände unter schwierigsten Bedingungen, macht die dann da ihren Job und das ist ein Führungsjob. Und das heißt, auch die ist gut beraten, ab und zu mal so einen Break zu machen und sich zu fragen, ist das das, was ich machen will? Will ich das in 5 Jahren auch noch machen? Muss ich das irgendwie modifizieren? Kriege ich ein Energieproblem, weil ich nicht mehr die Ressourcen habe, wie noch vor 10 Jahren? Wenn ja, muss ich das irgendwie ändern? Ich würde fast sagen, Freiheit in beruflichen Rollen bedeutet Unterbrechung.
Ich glaube, das sollten sich alle mal mitnehmen, die jetzt zugehört haben. Herr Mohler, ich habe eigentlich noch ganz viele Fragen, aber wir können ja hier vor Ort, da sind jetzt meine Lauscherinnen und Lauscher im Podcast ein bisschen die Angeschmierten, aber vielleicht lege ich irgendwann ja noch mal eins nach. Das Publikum hier hat ja die schöne Möglichkeit, gleich noch Fragen zu stellen. Ich mache aber jetzt vielleicht einfach einen Cliffhanger und wir nehmen das beim nächsten Mal noch auf. Was ich nämlich wahnsinnig gern noch besprochen hätte, wäre ein Perspektivwechsel, der ab und an angezeigt ist, und zwar in anderer Hinsicht. Und das fand ich einen ganz spannenden Punkt. Menschen, die Macht anwenden, ihre Rolle annehmen und die Macht ausüben, beispielsweise in Kündigungssituationen, dass man da nicht reflexartig Hasswort Empathie empfindet oder empathisch blickt auf den Menschen, dem gekündigt wird, sondern auch mal eine Sekunde Gedanken daran verschwendet, wie es vielleicht dem geht, der die Rolle angenommen hat, ausübt und vielleicht jemanden kündigen muss, obwohl er das nicht will. Das lassen wir jetzt brutal, ich bin ja brutal, als Cliffhanger stehen, Herr Mohler. Und ich habe zum Schluss aber noch was rausgesucht, das ist natürlich nicht von mir, sondern es ist von Ihnen, hat mir sehr gut gefallen, weil ich glaube, wir sind jetzt alle nicht on fire für Macht, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich glaube, wir sind vielleicht nicht mehr so negativ eingestellt und ich wollte allen noch eine Botschaft mit auf den Weg geben, die von Ihnen stammt. Sie haben im Buch geschrieben, leg mal die Scheuklappen ab, weil du Machtanwendung zwar abstoßend findest, aber selbst laufend Macht ausübst. Lass das mal an dich ran. Auch wenn es dein liebgewonnenes Selbstbild in Frage stellt, du übst öfter Macht aus, als dir bewusst ist, gesteh dir das ein und komm erstmal damit klar. Das finde ich ganz, 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 ganz schlaue Worte. Ein paar sehr schöne Sätze, die lasse ich jetzt so in Raum hallen. Das gefällt mir sehr gut. Und ich spare mir jetzt mit Rücksicht auf das Publikum das übliche lange Outro. Dumm-di-dumm, guckt einfach in die Shownotes. Da ist dann alles Wesentliche drin. Herr Mohler, ich danke Ihnen sehr. Es war wie immer ein Vergnügen, sehr inspirierend. Und ich gucke mir das jetzt mal an, wann ich Macht anwende, ausübe. Und dann komme ich erstmal damit klar. Und was mir dazu noch eingefallen ist, wir alle wenden Macht an. Macht ja nichts.